Willkommen zum Realitätsabgleich mit Tobi Bayer
und Holger Klein.
Vorab.
Guten Tag.
Vorab zwei Dinge. Erstens, Odonien am 1. September 2025. Wie immer am späteren, ich weiß gar nicht, was ist das? So ab drei. Wie immer so ab drei. Ich muss noch Köfte bestellen. Aber ist ja auch noch ein bisschen hin bis September, ne? Mhm. Und dann wurde ich belehrt aus der letzten Sendung. Und zwar gehört Renault nicht zu Stellantis. Das heißt, die miese Stellantis-Software, unter der ich gelitten habe, ist nicht auf dem R5 verbaut, was es natürlich jetzt wesentlich schwieriger macht,
keinen zu kaufen.
Keinen kaufen zu wollen. Nein, es ist überhaupt nicht schwer, keinen zu kaufen, weil ich habe keine 35.000 Euro. So. Da ist der Liberation Day dazwischen gekommen, weil die US-Regierung mich von großen Teilen meiner Altersvorsorge liberated hat. Von daher wird es jetzt mit Sicherheit auch keinen PKW geben, den ich nicht wirklich brauche. Ja, das waren die beiden Nachträge. Aber ja, das macht es tatsächlich schwerer zu widerstehen, weil dann kann er ja nicht so schlecht sein. Außerdem ist er hübsch.
Ja, dann von mir auch nochmal der Hinweis. Am 24. Mai ist in Hamburg Bahrenfeld in der Landgangbrauerei das große Buchholz Reunited Festival, wo Tobi mit zwei seiner ehemals verflossenen Bands, eine bleibt verflossen, die andere wird gerade wiederbelegt, auf der Bühne steht und Heavy Metal spielt. Rock'n'Roll
Heavy Metal.
Oder Math Rock.
Es gab mal, was war denn das? Kid Rock. Nee, nicht Kid Rock. Hießen die Kid Rock? Nee, wie hießen die denn?
Gab jemanden, der hieß Kid Rock.
Es gibt jemanden, ja, aber das meinte ich nicht. Warte mal, Kid, Ugly Kid Joe hieß diese Band. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich an die noch erinnerst.
Ja, ja.
Und die hatten auf irgendeiner Platte, ich weiß gar nicht, wie viele Platten die gemacht haben, war ein Stück drauf, das hieß Heavy Metal. Und das ging Heavy Metal. 10 Sekunden war das lang und endet mit einem Schrei. Sehr geil. Das ist wirklich sehr, sehr geil.
Gucken, ja, ich glaube, das waren die, ich kenne das. Ich
das war super, das hatte ich jahrelang als Anrufbeantworter-Ansage. Da, 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 piep.
Sehr schön.
Ja, sehr schön.
Ach, das ja, kommt alle hin. Und wenn ihr in Buchholz wohnt, also in Buchholz in der Nordhalle, wo alle diese Bands gegründet worden waren und gespielt haben und so, dann gibt es sogar ein Bustransfer, also ein Shuttlebus.
Geil.
Die Schwester von irgendwem arbeitet bei der KVG, das ist hier die Busgesellschaft. Und hat gefragt, wollt ihr einen Bus haben? So, hä, was? Ja, dann kommt da der Buchholzer. Mhm. Und dann hat sie das irgendwie klar. Jetzt fährt da so ein Linienbus. Sonderfahrt von Buchholz Zopp, 16 Uhr oder so. Weiß ich nicht mehr. Muss ich raussuchen? Muss ich die richtige Uhrzeit jetzt sagen?
Nein.
Weiß ich nicht mehr. Am Nachmittag.
Es wird einen Link geben in den Shownotes, da kann ja jeder.
Genau. Der fährt dann nur zum einziger Halt ist dann Bahrenfeld, Landgangbrauerei und fährt halt, wenn der ganze Wumms vorbei ist, einfach wieder zurück nach Buchholz. Kostet 5 € pro Fahrt, fertig ist. Finde ich super. Wir haben einen Sonderzug, also Sonderbus. Also,
ein Sonderbus? Ne? Super. Hier. Warte, ich hab's gefunden. Warte, ich spiele das mal. Das ist wirklich super. Entschuldigung. Ich habe es bestimmt 20 Jahre nicht gehört oder so. Warte. Ich drehe mal das Mikrofon.
Heavy Metal.
Ich hätte beinahe den Schrei am Ende, ich konnte mich erinnern, hätte ich beinahe mitgesungen. Ich habe sie dann doch erspart.
Super.
Ja, ungefähr so.
Ja.
Das wird gut. Nein, nicht ganz so.
Naja, aber ihr könntet das ja zum Beispiel, wie heißt das, covern.
Den Song könnten wir covern, ja. Aber wir covern tatsächlich eventuell Monkey Ranch von hier Dings. Wie heißen die? Foo Fighters?
Ist ja überhaupt nicht, ich weiß ja gar nicht, naja.
Du kennst Foo Fighters?
Die Foo Fighters kenne ich, aber mehr nicht. Ich weiß,
Dave Grohl.
Ja, sagt mir auch was, aber ist, ja. Und ich bin auch in der Lage, im Zweifelsfall anzuerkennen, was sie für die Musikgeschichte geleistet haben. Aber du kennst
Monkey Ranch nicht.
Nee, das ist nicht meine Art von Musik. Also, was ich von den Foo Fighters kenne, ist einzig und allein das Zeug, was wir im Radio gespielt haben früher.
Ja, Monkey Ranch habt ihr nicht im Radio
gespielt.
Nee. Ihr nicht.
Nee, wir nicht. Hier, so, noch, ich habe noch eine schlechte Nachricht. Ich hab noch eine schlechte Nachricht.
Oh, Mensch, meine PX. Ich dachte, wir schaffen mal eine Sendung, ohne über körperliche Gebrechen und Tod zu sprechen.
Jetzt meine PX ist weg.
Ach so, deine PX.
Ja.
Ach so, wir sind noch im Flohmarkt.
Die schwarze zweite.
Aber das hast du doch letztes Mal schon erzählt.
Nee, da hatte ich nur erzählt, dass es einen Käufer gibt, aber ja. Dass sie tatsächlich, er hätte ja auch immer noch abspringen können. Ich habe ihm das auch durch die Blume angeboten. Also ich hatte die dann aus der Werkstatt geholt. Und
dann. Achso, jetzt hat er sie abgeholt. Da genau. War sie letztes Mal noch nicht abgeholt.
Nee, da war sie noch da. Und hatte ich aus der Werkstatt geholt, bin damit zu meinem Vater rausgefahren, ins Altersheim, bin nach Hause gefahren und das Wetter war schön und das war total nett. Es hat so einen Heidenspaß gemacht, weil ich hatte so ein Moped mit 16 schon. Ne? Also beziehungsweise Zugriff. Das war damals noch die Vespa meines Vaters. Ja, dann ist er abgeholt worden und seitdem macht mich der Gedanke daran tatsächlich ein bisschen traurig. Da hat wirklich mein Herz dran gehangen. Das einzige Fahrzeug, an dem wirklich jemals mein Herz gehangen hat.
Ich bin froh, dass ich kein Fahrzeug habe, an dem mein Herz hängt.
Ja, ich wusste das auch nicht, dass es so sehr war. Also wenn der gesagt hätte, nee, ey, komm, mir ist, weiß ich nicht, ich bin gefeuert worden, ich kann doch nicht, kann ich vom Kauf zurücktreten und so weiter. Also ich hätte gesagt, ja, okay, ist gut. Dann hätte ich zwar das Problem gehabt, dass ich immer noch einen Roller hier hätte, mit dem ich mich nicht zu fahren traue, wenn die Straße nass ist. Aber, ne, hätte ich wenigstens die Art Motorrad behalten, an der mein Herz gehangen hat. Ich habe dann auch gedacht, irgendwann, vielleicht wohne ich irgendwann mal so, dass ich so ein Ding ordentlich unterstellen kann.
Dann will ich gerade vor mein Herz.
Dann kaufe ich mir wieder eine, aber dann fürs doppelte Geld wahrscheinlich.
Vielleicht ist es mein Bassverzerrer. Woran hängt denn mein Herz? Also außer natürlich an der Familie oder so. Aber das zählt ja nicht. Kann man ja nicht einfach auf eBay verkaufen. Wobei, ich könnte es probieren.
Probier mal, also wer weiß. Also,
hier, so einen zu verkaufen.
Ja, genau. Handwerklich begabte Tochter.
Genau.
Und ja, kannst du fängen.
Die ist 21. Ja. Weiß nicht, ob ich die noch verkaufen kann.
Egal. Also da, die geben wir einfach als Jünger aus. Die ist erst 17. Oh.
Geht durch. Naja, die habe ich gerade gesehen. Wir waren in Höxter und zwar hat sich meine Mutter gewünscht, dass wir das mal wieder so machen wie vor 9 Jahren. Und zwar haben wir das vor 9 Jahren schon mal gemacht und haben uns in Nordkorea getroffen. Eigentlich war es nur das Hotel in der Rhön, wo meine Schwägerin gesagt hat, ach, such einfach irgendein Familienhotel in der Mitte von Deutschland aus, die sind alle toll. Da habe ich das Familienhotel in der Rhön in Hessen gebucht. Ich habe den Namen vergessen. Ja. Irgendwas mit Sonne oder so, weiß ich nicht mehr.
Und das war Nordkorea?
Das war so ein alter Plattenbau mit blinden Fenstern, kaputten Gardinen. Das war wirklich fürchterlich. So wie man sich Nordkorea vorstellt. Also ich war ja noch nie da, offensichtlicherweise. Ich war auch noch nie in Südkorea, aber egal. Zumindest war es halt furchtbar. So ganz, ganz furchtbares Gebäude. Das Essen war so sehr mittel. Gut waren da die Freizeitangebote. Also da war eine Tennishalle und ein Pool und alles Mögliche, wo man irgendwie Spaß haben konnte. Aber ansonsten war es halt eher so mittel. Und jetzt haben wir das nach 9 Jahren erneut gemacht. Also meine Mutter mit ihren 3 Söhnen und der dazugehörigen Familie.
Ihr wart vor 9 Jahren in Nordkorea und habt euch gedacht, genau da wollen wir nochmal hin.
Nein, seit 9 Jahren machen wir Witze über die Rhön und über Nordkorea und über meine Künste, ein Hotel auszusuchen. Mhm. Jetzt dieses Mal habe ich gesagt, ich suche das Hotel übrigens nicht aus. Jemand anders möge sich die Schande zukommen lassen, ein schlechtes Hotel auszusuchen. Und das hat dann mein Bruder gemacht. Und ich habe ihm gesagt, Mutter wird alt und lange Zugfahrt geht nicht und Autofahrt bitte so, mach mal einen Radius von 250 Kilometern um Karkensdorf, dann muss ich nicht laden. Okay, so, und dann ist er auf Höxter gekommen. Da war ich noch nie. Kennst du Bolzen-Höxter?
Fußballverein oder was?
Nein, okay. Ich kannte Bolzen-Höxter auch nicht, aber ich habe mit einem Arbeitskollegen gesagt, ich fahre über Ostern nach Höxter. Und er sagt, ah, Bolzen-Höxter.
SV Bolzen-Höxter hätte ich jetzt gedacht.
Bolzen-Höxter ist eine Punkband, die kommen aber gar nicht aus Höxter, sondern von St. Pauli. Und er kannte die halt irgendwie, keine Ahnung. Sehr lustig, habe ich reingehört, haben irgendwie 500 Hörer auf Spotify. Es ist sehr erfolgreich zu laufen. Bolzen-Höxter.
Ja, aber was macht man denn in Höxter?
Ja, Höxter ist im Weserbergland und das ist tatsächlich sehr malerisch. Das ist ein kleines Städtchen, weiß nicht, so 13.100 habe ich, glaube ich, nachgeguckt. Also kleiner als hier Buchholz in der Nachbarschaft. Aber größer
28.000 Einwohner.
28, also ungefähr so groß
wie eine Mittelstadt.
Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Buchholz in der Nordhalle hat. Kannst du es auch irgendwo holen, wenn ich weiterziehe. Zumindest ist da ganz viel so alter Kram. Also nebendran ist das Kloster Corvey, Weltkulturerbe.
Buchholz, 41.000.
Ach krass, echt? Ja. Ist aber gewachsen.
Größte Stadt.
Bist du aber
nach Seevetal die zweitgrößte Gemeinde des Landkreises Harburg.
Harburg. So. Hauptstadt von Harburg ist?
Ja.
Winsen an der Luhe.
Au.
Weil Harburg gehört gar nicht zum Landkreis Harburg. Aber egal.
Was?
Ja,
ist das Harburg sowas wie Oldenburg in Oldenburg und Oldenburg in Holstein? Was ich schon wieder nicht vergessen habe. Schon wieder vergessen habe, wo der Unterschied. Naja, ist egal.
Nee, Harburg war mal unabhängig von Hamburg, wurde dann irgendwann im Krieg und nach dem Krieg, weiß ich, irgendwann wurde es eingemeindet in die Stadt Hamburg.
Harburg, seitdem, ja klar.
Seitdem ist Harburg ein Bezirk und auch ein Stadtteil, glaube ich, von Hamburg. Aha. Nein, die Stadtteile in Harburg.
Mit 28.000 Einwohnern in Übrigen.
Harburg?
Im Übrigen.
Mhm. Der Bezirk.
Ja, Harburg. Kennst du noch einen Harburg?
Ach, krass. Ich hatte gedacht, da wohnen mehr.
Nee.
Naja, egal. Und zu dem Zeitpunkt gab es dann aber, glaube ich, schon den Landkreis Harburg. Ah. Und dann haben sie den aber nicht umbenannt. Ist ja auch Wumpe. Höxter ist ja, so ein bisschen wie Lüneburg, ehrlich gesagt.
Da war ich auch noch nie.
Sehr viel altes. Oh, Lüneburg ist absolut sehenswert. Ist total schön. Mhm. Das ist ja eine alte Salzstadt. Also war lange Zeit die reichste Stadt der Region oder Deutschlands oder Europas oder so, weil sie halt sehr viel Salz hatten. Die haben einfach ganz viel Wasser aus dem Boden rausgepumpt, gesiedet und dann das Salz verkauft. Und damit sind die halt mega reich geworden. War eine sehr, sehr reiche Stadt. Leider war dann das Wasser unter der Stadt weg. Das ist alles runtergesackt. Also teilweise katastrophal. Und in der Kirche in Lüneburg hängt so ein Lot von der Decke runter, damit du sehen kannst, wie schief diese riesigen Säulen in der Kirche sind. Total cool. Naja, Höxter ist auch schief und krumm und alt. In dem Kloster gibt's Sachen, die sind irgendwie, weiß nicht, 1.500 Jahre alt oder so. Und die Stadt sieht auch nicht viel frischer aus. Also da gibt es sehr viel schönes altes Fachwerk, wollte ich sagen.
Besuchen Sie Höxter. Schief, krumm und alt. Außerdem riecht es bei uns nicht gut.
Doch, es roch sehr gut. An der Weser, also die Weser fließt durch Höxter.
Die fliegt?
Und fließt.
Ah, fließt.
Habe ich fliegt gesagt? Hm? Wie viele Städte kennst du, die an der Weser sind?
Bremen. Ist Bremen an der Weser? Nee, ne?
Ja, doch.
Okay.
Da gibt es das Weserstadion.
Bremer
Hafen. So, mein ältester Bruder ist ja HSV-Fan, deswegen
mochte er von der
Weser nicht. Cuxhaven ist nicht an der Weser.
Moment mal, Cuxhaven ist das nicht Wesermündung da oben?
Nee, ist die Elbe.
Was? Nix. Nix.
Nix.
Geh weg, hör auf. Nee, warte mal, da oben fließen doch, da ist doch...
Mach mal Google Maps auf. Wir machen mal gemeinsames
Fischereihafen Cuxhaven.
Cuxhaven ist oben an der Elbmündung. Da ist Otterndorf und so.
Ja, was kommt denn von da unten? Kommt
Sagen
da
Robert Sie mal hoch?
Brunsbüttel.
Ja.
Da kommt doch noch, da ist doch die Weser.
Bei der Weser ist Bremerhaven.
Ja, aber das ist doch nicht die
Cuxhaven.
Da kommt doch aber von unten, kommt doch da, wenn man da, muss man doch nur mal gucken.
Da ist doch so ein Meer, Watten für ein Meer, Wattenmeer.
Ja, nee, aber da ist doch, sag mal, bin ich jetzt völlig...
Cuxhaven?
Cuxhaven, also ich...
Ist an der Elbmündung.
Ich bilde mir ein,
dass Cuxhaven... Ja, die Weser mündet halt da unten und dann ist der Jadebusen, Busen und die Nordsee.
Das gibt's doch nicht.
Das ist doch nicht die Wesermündung da oben.
Aber was sind denn, aber in Cuxhaven münden doch zwei Dinger.
Da könntest du auch sagen, Wangerooge liegt an der Wesermündung.
Aber da münden doch zwei Dinger bei
Cuxhaven. Helgoland ist auch an der Wesermündung. Bei Cuxhaven münden nicht zwei Dinge. Das ist das Meer. Also westlich von Cuxhaven ist
die Nord. Mich jetzt vollkommen irre. Das ist wirklich. Ich bin mein Leben lang bin ich davon überzeugt gewesen.
Aber du hast gerade Google Maps auf oder irgendeine Karte.
Ich habe gerade noch in der Wikipedia gesucht. Aber warte mal. So, was ist das denn da? Jetzt pass mal auf.
Ja. Sagen Sie mal. Brunsbüttel.
Da kommt doch die Weser hoch, Alter.
Naja, die Weser fließt südlich von Cuxhaven durchaus in die Nordsee. Aber und dann
nördlich
ist da Nordsee.
Von Cuxhaven die Elbe.
Könntest du auch sagen, die Ems fließt auch bei Cuxhaven in die Nordsee.
Die Ems?
Ja, wenn du findest, dass die Weser bei Cuxhaven in die Nordsee fließt, dann fließt auch der Rhein
Cuxhaven
in die Nordsee.
Die kommt da vorbei. Scheiße, was hab ich mir denn da, warum bin ich denn der, also ich war immer der Meinung, dass beides sozusagen da zählt.
Na, ist ja auch egal.
Also, zumindest als ich 1994 in Cuxhaven gelebt habe, da ist da noch die Weser gemündet.
Ach ja.
So, was hast du denn jetzt in Höxter?
Ich weiß gar nicht, warum ich die Frage gestellt habe. Zumindest in Höxter fließt die Weser vorbei. Das ist wirklich schön da. Also da haben sie einen richtig schönen Park. Da gibt es die längste Bank von Nordrhein-Westfalen. Dabei ist Höxter eigentlich in Nordrhein-Westfalen. Niedersachsen.
Höxter ist doch nicht in Niedersachsen.
Das ist halt an der Grenze da irgendwie. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden.
Ja, wahrscheinlich mündet da bei dir auch noch die Elbe in Höxter.
Wir haben im Hotel Niedersachsen gewohnt. Mhm. Tatsächlich so, ist Höxter
bei uns,
aber noch.
Hier in Berlin gibt es einen Wiener Feinbäcker.
Ist die Bank so lang?
Ein Wiener Feinbäcker in Berlin. Ich habe schon mal gedacht, ob es vielleicht am Wiener Hauptbahnhof einen Berliner Grobbäcker gibt. Habe ich aber keinen gefunden. Als ich das letzte Mal in Wien war.
Ist also Wiener Feinbäcker, Berliner, ich habe
verstehst du?
Hat ein bisschen gedauert. Das war ganz lustig.
Ja. Nee, war ja nicht schlecht. Aber
Höxter kann man machen. Also
haben sich die
Hotel Niedersachsen, das da in Nordrhein-Westfalen ist, ist zusammen mit dem Hotel Villa Huxori und wie heißt die andere Villa? Die andere Villa heißt Villa Corby oder so? Corby? Corby heißt die. Das ist ein Hotel. Zumindest haben wir da gewohnt und das war schön.
Okay. Und das ist einfach nur so über ein Wochenende oder wie so?
Donnerstag bis Montag.
Ja. So und als dann halt. Familienausflugstreffens.
Und dann mit uns drei Jungs. Ne? Mein ältester Bruder ist ja 5 Jahre älter als ich. Mhm. Der mittlere ist 2 Jahre älter als ich. Und ich. Ich bin so alt wie ich. Und der älteste ist HSV-Fan. Der mittlere ist Werder-Fan und ich bin halt St. Pauli-Fan. Das macht das schon immer ganz lustig.
Du wärst Fan von Bolzen-Höxter.
Ich bin Fan von
Pokal spielt Bolzen-Höxter gegen den HSV.
Ja, sehr gut. Wir müssen einfach ganz oft Bolzen-Höxter. Morgen hört ganz Deutschland Bolzen-Höxter. Und die gehen voll ab auf Spotify. Ja, nee, Höxter. Gut, kann man machen. Die Villa, dieses Kloster Corvey. Da ist erst so eine Kirche, also ein Rundgang, ne? Und dann kommt man erst durch die Kirche und dann muss man nach oben gehen in der Kirche, da sieht man das Weltkulturerbe. Und die Kirche ist gar nicht Weltkulturerbe, sondern das ist irgendwie alles ein bisschen kompliziert. Das einzig wirklich, wirklich Schöne ist da der Kreuzgang. Das ist ein wunderschöner Kreuzgang, da habe ich auch Fotos gemacht für meine 12x12-Challenge. Und der Innenhof da in dem Kreuzgang. Da sind nämlich 4 große Magnolien und die blühen natürlich gerade und das war großartig. Ja. Also allein wegen der Magnolien kann ich schon das Kloster Corvey empfehlen. Ansonsten das Schloss mit dem Museum, da sind dann alte Talare von irgendwie Muff von 1000 Jahren so. Nein, so Kardinälsgewänder und sowas. Und eine Sache hat mir gefallen, der Schädel von St. Ansgar ist da ausgestellt. Weiß ich auch nicht, warum da ein Totenschädel auf einmal sein muss.
Ja, okay. Aus irgendwas muss man ja trinken, ne?
Shampoos aus St. Ansgars Schädel.
Hast du nicht gelesen heute, dass sie in Oxford bis ins Jahr 2016 oder sowas auf irgendwelchen Zusammenkünften aus Totenschädeln getrunken haben? Hab ich auch, The Aristocrats. Kennst du den Sketch?
Nein.
Nicht? Gut, dann, das ist jetzt vielleicht die Hausaufgabe für nach der Sendung, weil das dauert 10 Minuten, das ist ein Stand-Up-Bit. Gilbert, The Aristocrats is a taboo-defying off-color joke that has been told by numerous stand-up comedians since the vaudeville era. Von Gilbert Gottfried ist das. Ist insgesamt, genau, 9 Minuten 50 ist das Ding lang. Und sehr. Also man, if you're easily offended and even if you're hardly offended, Don't listen to this.
Okay.
Das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und ja, aber es ist, ich finde es auch sehr, also ich finde das wirklich unfassbar komisch. Vor allen Dingen, weil das eskaliert so schrecklich. Und es eskaliert halt 10 Minuten lang. Und ist 10 Minuten lang zunehmend unflätig. Und die Pointe hinten raus ist halt wirklich, wirklich gut. Naja. Hier, hattest du nicht,
ja.
Ich habe mir einen Home Assistant gekauft. Echt? Voila, ich verstehe das nix. Das ist echt die totale Hölle. Ich habe so ein bisschen rumgeklickt. Irgendwer schrieb in die Kommentare, ja, das gibt's auch in fertig konfektioniert. Da musst du nicht selber so ein Raspberry und so. Habe ich gedacht, okay, kann man mal machen. Kostet, glaube ich, ein 100er. Habe ich gedacht, ja, das ist eine schöne Sache. Und da standst du bei so, ich musste einfach nur einstecken, einschalten und dann macht das alles von alleine. Und ich so, oh cool, steck ein, schalt ein, alles und dann blinkt's irgendwie und macht Sachen. Und jetzt kann ich in meinem Telefon, habe ich jetzt so eine App. Und ich habe ja hier so smarte Heizkörperthermostate und einzelne smarte.
Hattest du schon vorher oder
wie? Hatte ich vorher schon, seit Jahren, ja.
Aha.
Smarte Lampen, ne? So die.
Was haben die bisher gemacht? Also die smarten Heizkörperthermostate?
Was haben die bisher gemacht?
Also waren sie dann nicht smart oder wie hast du sie bisher gesteuert?
Achso, mit Home App von Apple.
Achso.
Von meinem iOS, also von
mit dem HomePod oder so.
Ja, HomePod, also bloß nicht zu laut drüber reden, sonst fängt das Ding wieder an zu quatschen. Wann war denn, in welcher Sendung war denn das, wo das Ding auf einmal einfach nur losgelabert hat und nicht wieder aufgehört? Wo war das denn? Na ja, nicht mehr. Irgendwo ist es passiert. Ja, also halt mit der Home-App, also mit dem iPhone. Aber ich fand das irgendwie so interessant, das Ganze.
HomeKit heißt das, ne?
Von HomeKit, Apple. Genau. Und ich fand das aber so toll, die Vorstellung, das Ganze irgendwie von einem großen Konzern irgendwie weitgehend wegzuholen, sodass nicht Apple jedes Mal mitkriegt, wenn ich Licht anmache oder wie warm es bei mir ist oder irgendwie sowas. Ich finde einfach diese Open-Source-Idee, finde ich halt nach wie vor super. Ich habe ja auch mal versucht, auf Linux klarzukommen, aber damals hat man noch SUSE Linux benutzt und das war irgendwie, das ist völlig Idiotensicht. Nein, ist es nicht. Es ist halt überhaupt nicht. Und das ist jetzt mit diesem Home Assistant, das ist jetzt genauso. Also ich habe diese App und habe dann gedacht, okay, dann müsste jetzt, wenn das alles automatisch geht, dann findet das ja alle smarten Geräte wahrscheinlich bei mir und dann kann ich die da so zusammentun und dann von da aus steuern und automatisieren. Also sagen wir mal so.
Das tut es doch auch.
Nein. Das Einzige, was mein Home Assistant steuern kann, und das ist eigentlich wirklich sehr verblüffend, weil damit habe ich exakt gar nicht gerechnet. Das Einzige, was ich bisher mit meinem Home Assistant steuern kann, sind meine beiden Radios.
Ach. Wie praktisch.
Ich dachte so, was ist das denn? Das heißt ja genauso, wie ich mein Radio in der Küche genannt habe, draufdrück. Huch, das funktioniert ja. Naja, was ich jetzt aber nicht, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo da meine Thermostate sind, wo da mein Licht ist. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe da jede Menge Sachen, also Entitäten, hallo? Das Ding sagt hier.
Reise-Iro-Entität.
Genau, du kannst nach Entitäten suchen. Ja, das ist schön, dass ich nach Entitäten, wenn ich das mache, dann finde ich so ganz interessantes Zeug. Soll ich das mal sagen, was ich da finde?
Ja, sag doch mal.
Das war mein Glas.
Das ist ein Weinglas.
Ja, ich hatte nichts Besseres.
Der arme Herr.
Ich habe kein Glas hier. Das ist so ein Weinglas, was tatsächlich noch hier stand. Also pass auf. Ich mache es mal so. Entitätssuche. Backup. Backup-Manager-Zustand. Mhm. Was? Hier geht's weiter. Einkaufsliste. Hä? Google Translate en.com.
Ja.
Person
Olgi. Pups.
Was soll das? Pixel. Pixel Battery Level, Pixel Charger Type, Sun nächste Mitternacht. Was wollen die von mir? Da ist mein Handy, mein iPhone ist hier auch. App-Version, ja, Audio-Output, aber wo sind denn meine Thermostate sind nicht da.
Also, Entitäten sind halt nicht Geräte, deswegen gibt es Geräte und Entitäten bei.
Ach ja, und was ist der Unterschied zwischen Entität und Gerät? Jetzt sagst ein Gerät kann mehrere Dinge enthalten.
So ist es. Aber ein Gerät ist halt vor allem ein Gerät. Also nicht immer, aber ein Gerät ist halt eher ein Gerät und kann Entitäten haben als eine Entität. Eine Entität ist halt eine Eigenschaft oder ein Schalter oder ein Messwert.
Eine Eigenschaft.
Ja.
Eine Eigenschaft oder ein Schalter.
Oder ein Messwert oder eine Stellliste also
ein
oder sonst
zu verarbeitender was. Datenpunkt sozusagen.
Zum Beispiel, genau. So, und dann gibt es ja noch Integrationen.
Was? Ja, stimmt, gibt's ganz, auch. Aber wo waren die nochmal?
Links und Helfer.
Warte mal, hier ist Logbuch, Verlauf, Entwicklerwerkzeuge.
Und was ich annehme, wenn du deine Thermostate nicht findest, dann hast du vielleicht noch nicht die richtige Integration oder vielleicht gibt's die auch nicht für dein smartes Thermostat. Was hast du denn für
ein smartes Thermostat? Ja, hier so die teuren. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Aber die waren echt teuer.
Von Apple oder was?
Ja, also das, was, ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist das, was Apple verkauft auch. Ja.
So, und was du dann machst, ist, du gibst mal Google ein.
Home Assistant. Hier, Geräte und Dienste. Jetzt Geräte und Dienste. Entdeckt. Er hat was entdeckt. Fritzbox.
Ja.
Noch eine Fritzbox. Nee, das ist ein Repeater. AVM Fritz Media Server. Was ist das? UPnP. Fritzbox. Was? Fritzbox Tools.
Das meiste kannst du ignorieren.
Fritzbox Tools, schon wieder. HP ja. LaserJet Professional, das ist mein Drucker.
Was? Ja.
Ja.
Der hängt an deiner Fritzbox und deswegen kann Home Assistant den finden.
Ja.
Kannst du ignorieren. Kannst auch einfach die Fritzbox Integration kannst du aktivieren. Dann hast du dann 49 Geräte. Also ich habe 49 Geräte an meiner Fritzbox. Also alle
wenn ich
Android-Telefone, die Freunde meiner Kinder jemals mitgebracht haben, sind halt in meiner Fritzbox.
Die Apple TV.
Ja. Kannst du machen. Aber
wo ist denn
der Vergleich mit Linux ist tatsächlich gar nicht so schlecht.
Nee, überhaupt nicht. Der ist überhaupt nicht schlecht. Das ist perfekt. Das ist
naja,
wie SUSE Linux 1999.
Aber wenn du 1999 gewusst hast, was du mit SUSE Linux machen möchtest, zum Beispiel, ich möchte meine Diplomarbeit mit LaTeX schreiben.
Tobias.
Und dazu möchte ich folgenden Editor.
Meine Heizkörper und meine Lämpchen.
Ja, dann mach doch genau das und kümmere dich nicht um die ganzen. Du brauchst eine Integration.
Ich brauche eine. Also pass auf, jetzt nochmal. Ich mache jetzt nochmal die App an. Ne? So.
Home Assistant. Mach das mal im Browser auf. Mach das mal nicht auf dem Handy.
Doch, ich mach das jetzt auf dem Handy. Weil ich will das. Home Assistant Cloud, Geräte und Dienste.
Du kannst hinterher alles auf dem Handy machen.
Integrationen, Geräte, Entitäten und Helfer.
Ja.
Ja.
Klickst mal auf Helfer und da bin dann ich. Nein, du bist dann, gehst auf Integration. Also erstmal gehst du auf Google und googelst mal. Ja, kennst du das? Das ist eine Suchmaschine.
Ach so, du meinst draußen im, also ohne das. Okay.
Ja, genau. So, und dann googelst du mal Home Assistant und dann den Hersteller von deinen Dingsies von den Thermostaten.
Ich weiß ja
also
nicht,
ich nehme an, das ist Netatmo. Und dann
Netatmo habe ich auch ein Ding draußen stehen, aber es ist auch nicht angezeigt.
Ja, dann musst du halt die Netatmo-Integration dafür machen. Wenn du einen anderen Hersteller von Thermostaten hast, dann musst du halt den Herstellernamen mal eingeben und dann findest du, wie benutzt man das eigentlich in Home Assistant.
Mir wurde gesagt, das wäre alles ganz einfach.
Ja, ist es ja auch.
Nein.
Und dann klickst du auf App Integration.
HomeKit ist einfach. Ja? Ich habe ein neues Gerät. Bring dieses Telefon in die Nähe von neues Gerät. Dann machst du das und dann dauert es ein paar Sekunden. Und dann machst du hier neues Gerät. Gib Gerätnamen. Und dann ist das fertig.
Genau. Wenn HomeKit das schon kennt und dein Gerät HomeKit kann, dann ist das alles so. Home Assistant ist halt einfach ein bisschen größer als HomeKit.
Okay.
Ne? Und du kannst halt selber, also wenn Home Assistant dein Gerät noch nicht kennt, dann kannst du es dir halt selber programmieren. So, musst du halt aber nicht. Ah. Das ist halt wie Linux. Du kannst alles, musst aber nicht. Ah. Und wenn du aber weißt, was du möchtest, dann musst du noch den Weg dahin kennen, dann kannst du es halt machen. Es ist nicht so schwer. So,
find das ist raus, für jemanden, für dich hast. Ist das nicht schwer. Also du machst den ganzen Tag mit solchen Sachen beruflich rum auch und du hast das gelernt. Ich habe das nicht gelernt. Ich kann zwar ein bisschen die Sprache sprechen, die man sprechen muss, um sich mit Leuten wie dir darüber zu unterhalten, aber ich finde das prohibitiv. Tatsächlich. Also ich hätte wirklich erwartet, dass es
aber wie willst du es denn lösen? Es gibt halt tausend verschiedene Protokolle. HomeKit ist ein eigenes Ding, Zigbee ist ein eigenes Ding, Matter ist ein eigenes Ding, Shelly ist ein Hersteller mit einem eigenen Ding. Ne? Und von all diesen Protokollen gibt es unterschiedliche Hersteller und sonst wie Wasser und so. HomeKit ist auch ein eigenes Ding. Ne? Und wenn du natürlich sagst, ich bleibe jetzt in einer Ecke, ich mache jetzt nur HomeKit oder ich mache jetzt nur, ich habe mir so ein Fehlkauf habe ich mir gemacht, Switchbot. Hub 2. Ich dachte, das kann irgendwie Zigbee. Und
was genau ist Zigbee?
Zigbee ist ein Protokoll. ein Protokoll ist eine Sprache sozusagen,
okay,
wie die Geräte miteinander sprechen.
Okay.
Und Zigbee geht halt über Funk. Ne? Das geht nicht über Wi-Fi. Du musst die Dinge nicht in Wi-Fi einhängen, sondern über Funk. Das heißt, du brauchst auch noch einen extra Funkempfänger für Zigbee. Das ist so ein USB-Dongle. Klemmst du irgendwie
an. Und dafür brauchst du dann aber auch Geräte, die Zigbee sprechen können.
Richtig.
So, okay, okay.
Richtig, richtig. So, wenn du Shelly nimmst, die meisten Shellys können, glaube ich, Wi-Fi. Ne? Das heißt, sie sprechen ein Protokoll, das Shelly heißt, aber über Wi-Fi, nicht über irgendeinen anderen Funkstand. Das heißt, du brauchst keinen extra Dongle und das kann das einfach. HomeKit macht wahrscheinlich auch Wi-Fi, ich weiß es gar nicht genau.
Es
gibt ja.
Ja, sonst hättest du meine Radios nicht gefunden.
Im ISO-OSI-Netzwerk-Stack gibt es ja 7 verschiedene Layer. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt in die Tiefe gehen sollen.
Ja, mach mal. Also im ISO-OSI-Netzwerk-Stack gibt es verschiedene Layer. 7 verschiedene Layer.
Und der unterste ist halt die Hardware.
Warum heißt der ISO-OSI?
OSI ist Opens. Das habe ich 1994 in der B.
Aber das wäre so die erste Frage. Die
ISO ist halt ein Standard. Und
ja,
OSI
ja,
heißt Open Systems bla,
okay,
weiß ich nicht mehr. So, und das sind einfach 7 Layer, die definiert worden sind, auf denen unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Also TCP und IP zum Beispiel sind halt beides Protokolle, die auf unterschiedlichen Ebenen in diesem Netzwerkstack, also worüber. Das erste Layer ist halt die Hardware. Also machen wir hier Kupfer oder machen wir Funk oder was machen wir? Zweite Layer ist dann irgendwie.
Eigentlich müsstest du mir das alles mal beibringen. Ich kaufe mir einen Billo-Laptop ohne Betriebssystem und dann machen wir da Linux drauf und du erzählst mir das alles.
Müssen wir nicht.
Nein. Hätte ich aber gerne gehabt.
Ich habe dir das nur erklärt mit den Protokollen, weil du nicht verstanden hast, warum HomeKit so einfach ist und Home Assistant eine Ecke komplizierter. So, du musst halt für jedes Protokoll, also einige sind halt schon fest eingebaut bei Home Assistant und so ein paar Integrationen sind halt auch standardmäßig dabei. Diese Einkaufsliste benutze ich auch nicht. Kann man auch weiß ich nicht, ob man es ausmachen kann.
So, ich verstehe überhaupt nicht, wo die Einkaufsliste.
Ja, geh mal auf Integration.
Ich kann das gerade nicht, weil ich nicht im WLAN bin mit dem Rechner.
So.
Geh
auf deinem Handy auf Integration.
Geh auf deinem Handy auf Integration. Warte mal. So, da, Geräte und Dienste. Geräte und Dienste steht drunter Integrationen, Geräte, Entitäten und Helfer.
Genau, gehst auf Integration.
Ja.
Und da gibt es eine Integration, die heißt Einkaufsliste. Und da habe ich so ein Three-Dot-Menü, so ein Overflow-Menü, da steht Löschen. Und wenn es löscht, dann ist halt die scheiß Einkaufsliste weg.
HomeKit-Bridge. HomeKit-Bridge.
Ja, das klingt doch nach einer guten Idee.
Ein Dienst.
Dann kann das Ganze einstellen.
Debug-Produkte, Integrationseinträge. Hass-Bridge. Hass ist gut. Eintrag hinzufügen.
Hass-Bridge. Integration
konfigurieren.
Was? Wo bist du denn jetzt?
Ich bin bei HomeKit-Bridge.
Ja.
Wähle die einzubeziehenden Domänen aus. Alle unterstützten Entitäten in der Domäne werden einbezogen, mit Ausnahme kategorisierter Entitäten. Für jeden TV-Receiver-Media-Player, jede aktivitätsbasierte Fernbedienung, jedes Schloss und jede Kamera wird eine separate HomeKit-Instanz im Zubehörmodus erstellt. Hör mal, ihr wollt mich doch fertig machen.
Ja, HomeKit habe ich noch nicht benutzt. Ich habe kein HomeKit. Aber
hast du doch gesagt.
Ich habe kein HomeKit.
Ach so, HomeKit, nee, Home Assistant. Das ist alles.
So, wenn du jetzt HomeKit konfigurieren kannst, ich weiß nicht, gibt es da Domänen bei HomeKit? Hast du eine Domäne?
Bestimmt.
Also Windows, ja gesagt, bei Windows was mit gibt
Domänen
es
Domänen. Machen. Lass uns über was anderes sprechen.
Ja, deswegen kommen die Leute auch nicht zu Mastodon, weil, oh Gott, ich muss mir einen Server aussuchen.
Ja.
Bei Blue Sky muss ich das nicht.
Ja, genau.
Bei Twitter muss
genau.
ich mir auch keinen
Server. Genau.
Wie schaffen die Leute es, E-Mail zu benutzen? Okay, benutzt auch keine
Outlook, die wissen gar nicht, dass sie E-Mails schreiben.
Ja, aber wenn sie Outlook benutzen, dann wissen sie doch auch, dass sie E-Mails schicken können an Leute, die kein Outlook haben.
Das wissen die nicht. Ich bin fest davon überzeugt, die Leute, die Outlook nutzen, wissen nicht, was sie da wirklich benutzen. Nee, das ist mein Kalender. Und damit schreibe ich Nachrichten. Also das ist
Das gibt's vielleicht auch.
Das ist.
Aber die Menschen, die Twitter benutzen, da gibt's wahrscheinlich auch welche, die sagen, ich bin halt auf Twitter.
Ja, genau.
So.
Ich glaube, dass dieses Onboarding-Problem, ne? Dass dieses Onboarding-Problem,
das stimmt.
Bei den, also sagen wir mal so, Leute, wäre das Onboarding nicht so problematisch, ja? Weil Menschen, wie ich zum Beispiel, auch nicht die Muße haben, sich einen halben Tag oder sowas mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, wie meinem Home Assistant jetzt, also ich bin jetzt nicht bei Mastodon. Es gibt jede Menge Leute, wahrscheinlich sind 80% der Menschen nicht willens oder in der Lage, sich so intensiv mit solchen Services auseinanderzusetzen, dass sie wirklich verstehen, was sie da tun und was sie benutzen.
Und ich bin aber wirklich überrascht, wie viele Menschen Home Assistant benutzen. Also seitdem ich mache das ja erst seit 3 Wochen oder so. Und ich treffe fast nur auf Menschen, die Home Assistant benutzen. Also alle benutzen das. Alle kennen das. Alle wissen, wie man sich eine Integration konfiguriert. Und dann hat man Geräte. Die Geräte haben Entitäten. Und die können sie halt automatisieren. Mhm. Die meisten benutzen sogar Blueprints und allen möglichen Scheiß, den ich noch nicht kenne und noch nicht. Also ja, ich weiß jetzt, was ein Blueprint ist. Aber das ist irgendwie, das benutze ich halt alles nicht. Ich habe halt nur diese eine Aufgabe gehabt, mach mal, dass ich nicht mehr als 800 Watt Wechselrichterleistung habe. Mhm. So, das habe ich gemacht, das hat funktioniert und dann habe ich gedacht, was kann man denn überhaupt noch machen? Ah ja, gut, ich könnte noch die Lüftung automatisieren und habe dann hier Fenstersensoren angebracht und das reicht auch schon. So, und dass das jetzt auch noch meine Wärmepumpe kennt und meinen Charger, meine Wallbox draußen kennt und mein LG WebOS TV kennt und so. Ja, das ist alles ganz nett, aber brauche ich eigentlich alles nicht. Also damit mache ich halt nichts und dann ignoriere ich das halt. Das, was du machen könntest, es gibt eine Integration, die heißt
Ich kann aber Radio anmachen, hörst du hier?
Ja, sehr schön.
Immerhin, jetzt kriege ich es nicht aus. Jetzt.
Es gibt eine Integration, die heißt HACS und das ist der Home Assistant Community Store.
Aha.
Und da kann man sich noch weitere Integrationen holen, die halt aus der Community kommen, die nicht von Home Assistant selber gebaut werden, sondern quasi Third-Party-Integration. Das ist ziemlich advanced, aber es gibt da eine.
Ja, und dann macht der Nibbler mir hier ständig das Licht an und aus, ne, von draußen.
Ja. Blink, blink. Wenn ich dreimal blink, dann...
Genau.
Es gibt Apex, also die Strombörse, Strompreisbörse. Da gibt's eine Integration, die heißt Apex Spot und die hat halt dann den Dienst, der dir Sensoren bereitstellt für, was kostet eigentlich der Strom an der Börse. Ne? Und das finde ich ganz cool. Also es sagt mir zwar auch die Tibber-Integration manchmal. Die Tibber-Integration hat das leider gerade entfernt, mir genau zu sagen, was der Strom eigentlich gerade kostet. Aber die Apex.
Aber ist das Tibber, ist das nicht deren Geschäftsmodell?
Nee, die verkaufen das Strom. Und in der Tibber-App steht es auch drin, was der Strom gerade kostet.
Ach so, okay.
Aber über die API gab es es halt nicht mehr. So, aber über Apex Spot kann ich ja gucken, was kostet der Strom an der Börse. Und dann kann ich halt einfach 16 Cent draufschlagen, weil das ist das ganze Gebührenabschlagding für meine Region hier.
Mhm.
Und dann weiß ich halt auch, was mich der Strom kostet. So, und du kannst aber natürlich auch wenn du keinen dynamischen Stromtarif hast, kannst du mit Apex Spot gucken, was kostet eigentlich gerade der Strom.
Ja.
Und dann kannst du über Home Assistant auch darüber sagen, jetzt hier
Steckdose, die an der Waschmaschine hängt, zum Beispiel schalten.
Genau, und so kannst du auch jetzt schon ohne dynamischen Stromtarif netzdienlich. Das hat natürlich keinen Einfluss darauf, was du an Strom bezahlst, weil du verbrauchst halt einfach Strom und der kostet immer das Gleiche, wenn du keinen dynamischen Stromtarif hast. Aber du könntest netzdienlich sein, du könntest sagen, okay, dann mache ich das halt nachts oder mittags, weil ich weiß, da ist zu viel Strom im Netz.
Ja.
Ne? Und kannst natürlich auch sagen, die ganze Stromindustrie geht mir am Arsch vorbei. Ich verbrauche jetzt bewusst montagsabend um 18 Uhr, wo der Strompreis gerade bei 50 Cent die Kilowattstunde ist.
Mach ich halt. Baby,
ja, kann man machen. So, und das finde ich schon mal ganz gut. Also das kann man auch machen, ohne irgendwelche smarten Geräte zu Hause zu haben. Und das mit der Fritzbox, ja, die Integration habe ich mir auch geklickt. Darüber mache ich ja aber nichts. Da kann ich halt gucken, wie es denn gerade so Download, Upload.
Mhm.
Aber das kann ich, also brauche ich halt eigentlich nicht. So, ich will ja nicht abhängig von, wie viel downloade ich eigentlich gerade, irgendwas tun.
Ja. Nee, aber also das ist also insgesamt hat mich das ein bisschen frustriert. Also was heißt frustriert? Es hat mich halt frustriert amüsiert. Also ich kann da ja sehr gut drüber lachen, dass ich irgendwie hier vor mich hin scheitere, weil ich gedacht habe, ich würde einen Instant-Kaffee kriegen. Stattdessen muss ich ihn erstmal selber mahlen.
Du musst nur die richtigen Pads kaufen.
Typisch Holger Klein ist das vor allem. Genau.
Nein, du musst nur die richtigen Pads kaufen, das schaffst du schon. Ist halt irgendwie ein Schritt mehr.
Apropos kaufen, ich habe konsumiert, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Ja, du hast dir einen Home
Assistant. Nee, ich habe noch was anderes konsumiert, ist auch schon einige Monate her. Aber ich habe noch nicht drüber geredet und eigentlich ist es ein ganz, ganz tolles Gerät und ich mag es sehr. Ich lese ja fast ausschließlich E-Books, ne?
Ja.
Und irgendwann hatte ich dann herausgefunden, dass man hier beim Verbund der Bibliotheken Berlins da kannst du halt
auch E-Books ausleihen kann.
E-Books ausleihen kann, genau. Hm? Das geht halt irgendwie per Webseite oder sonst wie. Es gibt ein paar E-Book-Reader, die können das, die können da andocken. Die machen das aber alle nicht so wirklich schön. Also da gibt es so ein Ding, das nennt sich Onleihe. Das ist wirklich kein schönes User-Interface, auch keine schöne User-Experience. Was es aber gibt, es gibt eine App, die heißt Libby. Und mit dieser App Libby. Ach,
ich dachte Calibre.
Nee, nicht Calibre. Calibre ist zum Zuhause speichern, konvertieren und so weiter. Und wenn du Glück hast, noch ein bisschen DRM rausrechnen. Libby ist tatsächlich einfach nur eine App, die dockt halt an die API von der Bibliothek an und hat eine sehr schöne Oberfläche. Man versteht alles. Du kannst dir Zeitschriften ausleihen, du kannst dir Bücher ausleihen, vormerken, alles pipapo und so. Und diese Libby-App ist halt eine normale App. Die gibt's halt für iPhone, Android. Punkt. Und dann hatte ich mir irgendwann einen E-Book-Reader Pocketbook, heißt der, gekauft, der per Onleihe an die Bibliotheken andockt. Und das Pocketbook, also dieser Reader, den ich da habe, der ist, hast du ein Kindle?
Ja.
Ein Pocketbook-Reader, den ich mir vergangenes Jahr gekauft habe, der fühlt sich in der Benutzung so an wie ein 10 Jahre alter Kindle.
Oh.
Furchtbar. Wirklich furchtbar.
Also mein Kindle ist 10 Jahre.
Okay, dann wahrscheinlich.
Nee,
warte mal.
Nee, stimmt gar nicht. Dann, ich habe erste Generation.
Ich weiß auch nicht. Ich hatte auch mein erster Kindle, den ich hatte, der hatte noch eine Hardware-Tastatur.
Ja.
Und gratis Wikipedia, weißt du? Also WLAN. So. Selbst der hat besser performt als dieses Pocketbook-Ding. Ich bin sowas von enttäuscht von diesem Produkt. Das gibt's überhaupt nicht. Das braucht ewig, bis es irgendetwas tut. Und wenn du, weißt du, das ist ein Touchscreen, aber du hast so das Gefühl, du musst immer zweimal drücken, also einmal drauf tippen und dann nochmal etwas fester, damit überhaupt irgendwas passiert. Der Seitenwechsel ist total ruckelig und langsam. Ständig gibt's irgendwelche Fehlermeldungen, die kein Schwein versteht.
Ach du Scheiße, der Kindle Paperwhite, den ich noch für ganz neu gehalten habe, den gibt's seit 2018.
Ja, ist krass, ne?
Nee, also,
die haben halt super Hardware.
Warte mal, Kindle Paperwhite, 6. Generation, 2013. Scheiße, wann ist denn der Kindle Paperwhite rausgekommen?
Keine Ahnung. Die verkaufen den Kindle natürlich auch wahrscheinlich, vermute ich mal, extrem vergünstigt, weil sie halt sich Umsatz erhoffen durch die Bücher, die du dann kaufst.
2012 kam der Paperwhite raus.
Das ist krass. Das ist
13 Jahre her.
Krass.
Und ich glaube, ich habe die 2. Generation Paperwhite, ich weiß gar nicht.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja. Ja, naja, also wahrscheinlich hat selbst der älteste Kindle besser performt als dieses Pocketbook performt. Das ist auch super frustrierend. Dann habe ich überlegt, was kann man denn, ein bisschen rumgeguckt und gesucht und gelesen und so weiter und habe mir ein Ding gekauft, das nennt sich Books, also Boox ist der Hersteller, Palma 2. Das ist ein Android-Handy mit E-Ink.
Ach.
Und ich hatte auch noch richtig Glück und das in so einem Sonderangebot geschossen für knapp über 200 Euro. Ich glaube, das ist sonst ein bisschen teurer. Also ich habe ein Android-Handy mit E-Ink, das natürlich, da ist jetzt nichts Besonderes an Software drauf und so weiter, weil das ist halt ein E-Book-Reader. Aber du kannst in das Ding eine SIM-Karte reinschieben, du kannst das Ding ins WLAN hängen und dann kannst du Android-Apps installieren.
Mhm.
Und jetzt habe ich praktisch einen E-Book-Reader mit einem normalen Android-Betriebssystem, wo ich halt diese Libby-App drauf installieren konnte.
Alter, und du beschwerst dich über Home Assistant?
Nee, wieso? Das ist doch völlig normal. Also ist doch jetzt völlig, wieso? Hä?
Ein Android-Tablet mit E-Ink?
Das ist kein Tablet, das ist ein Handy.
Also.
Aber wo ist jetzt das Problem? Es ist doch nur ein anderes Display. Das
klingt total kompliziert.
Wieso, das ist doch nur ein anderes.
Auf meinem Kindle muss ich keine Apps installieren.
Es ist ja auch kein Kindle.
Auf meinem E-Book-Reader.
Es ist ein E-Book-Reader mit einem Betriebssystem drunter, in das man Apps installieren kann, die man für sinnvoll hält. Und
Das habe ich halt gemacht. Ich habe dann einfach mal die Libby-App runtergeladen, da installiert. Mhm. Und habe die Kindle-App runtergeladen und da installiert.
Ah.
Das heißt, ich kann meine alten Kindle-Bücher, kann ich jetzt auf meinem halbwegs neuen Palma lesen und habe zusätzlich noch eine sehr gut designte, sehr gut gemachte App, mit der ich wirklich komfortabel hier an die Bibliothek andocken kann.
Oh, weißt du,
und was das Ding performt auch, das performt auch noch ordentlich. Klar, E-Ink performt immer langsamer, ne? Du hast dann ja durch die Seitenwechsel, das ist ja alles so ein bisschen schmierig, wischig. Aber also ich bin total begeistert davon.
Weißt du, was du damit machen kannst?
Was denn?
Home Assistant installieren.
Das stimmt, das kann ich auch.
Und dann hast du ein richtig schönes Dashboard. Mhm. Baust du dir ein richtig schönes Dashboard mit irgendwie kleinen Schalterchen für deine Thermostate.
Ich habe ein Android-Handy. Ich brauche nicht, das nicht mit meinem E-Book-Reader zu machen. Das kann
ich auch. Naja, aber tatsächlich habe ich die App an die Wand pappen.
Was?
Ja, machst du eine Magnethalterung an der Wand.
Warum sollte ich denn ein Handy an die Wand pappen?
Naja, damit du deine Thermostate schöner regeln kannst. Und wenn du reinkommst, kannst du erstmal gucken, ob das Licht auch aus war oder so. Man braucht doch ein schönes Dashboard an der Wand, wo man nachgucken kann.
Ja, aber doch nicht mit einer E-Ink. Also du brauchst doch erstmal irgendeinen Input, damit überhaupt irgendwas auf dem Display passiert.
Also es gibt Leute, klar, die haben das Ding natürlich Kindle gehackt, um da irgendwie auch ein anderes Betriebssystem drauf zu spülen, damit man eben Home Assistant Informationen darstellen kann.
Nee, mir geht's da tatsächlich einzig und allein darum, Bücher zu lesen. Und dafür benutze ich's. Ich habe auch keine SIM drin und nix. Und ich finde das total angenehm. Also ich finde es wirklich total angenehm. Und es ist halt ein bisschen klein. Also sie haben auch größere Geräte, aber die sind dann auch direkt teurer. Und da habe ich gedacht, nee, dann mache ich mal irgendwie dieses Kompromissding. Vielleicht ist das ja ganz lustig, vor allen Dingen, wenn ich unterwegs bin und irgendwie nur leichtes Gepäck habe. Stellt sich raus, ja, super angenehm, kann ich echt empfehlen. So die Bildschirmbeleuchtung ist ein bisschen,
also es leuchtet so von unten und voll ist aber ganz schön groß.
Im unteren Bereich ist der Bildschirm ein bisschen heller als im oberen Bereich. Also das ist so
das. Warum kostet das 13 Zoll Books 300 Euro und das 10 Zoll Books kostet 419?
Wie heißen die denn?
Books Palma 2 Tablet 6, 13 Zoll mobiler E-Paper, 128 GB Android 13 E-Ink, 300 PPI, kostet 300 Euro. Mhm. Ist das wirklich 13 Zoll? Ganz schön groß. Wir werden 13 Zoll Buch lesen.
Weiß ich nicht. Aber ist das
deswegen ist das kleinere teurer. Weil
die haben auch so richtig
Hinweis von Amazon, häufig zurückgesandt aufgrund von Kompatibilitätsproblemen. Ist auch ein schöner Hinweis.
Was für Kompatibilitätsprobleme? Wahrscheinlich Amazon Store. Nee, aber die Books verkauft auch, musst du mal in Ruhe gucken, die haben ziemlich viel Geräte, die verkaufen halt auch so notizblockartige Dinger in Farbe, wo du dann auch richtig drauf kritzeln kannst und alles Mögliche.
Ja, schick, also kannte ich noch nicht, finde ich gut.
Finde ich gut und ist auch tatsächlich das, also jetzt mal abgesehen vom Kindle, wo ich einfach dann, das ist halt alles diese riesen Konzerne und alles, weißt du, und du bist so Login und dann gibt's ja ab und zu auch mal so Geschichten, dass Amazon aus irgendwelchen rechtlichen Gründen dir einfach mal das Buch wieder löscht, was du gekauft hast, das halt Pech gab. Also das Kindle ist super, Kindle ist absolut überlegen, fühlt sich aber moralisch nicht so geil an. Und ich, also von allem, was ich gesehen habe, ich habe ausprobiert, außerdem Tolino hatte ich mal, da den billigsten, und eben dieses Pocketbook und dann nicht das billigste. Und bin von allen Geräten, die nicht Kindle sind, ist wirklich dieses Books-Ding das Beste bisher. Also da bin ich wirklich begeistert von und will es auch nicht ersetzen.
Spannend.
Ja, absolut.
Wo kauft man das denn, wenn nicht bei Amazon?
Wo hatte ich das gekauft?
Books-Shop, es gibt einen offiziellen.
Ja, ja, aber da ist teuer. Also. Wo habe ich das denn gekauft gehabt? Das ist auch schon ein halbes Jahr her oder so. Ich hatte
Series, Note Series, Go Series, Palma Series, E-Readers und Monitors.
Ätzend, ne? Er ist total ätzend. Wenn ich nicht gewusst hätte, welches Gerät ich wirklich haben wollte, also ich habe mir vorher überlegt, das ist cool, das probiere ich aus, wäre ich auch verrückt geworden. Ich hatte, das war irgend so ein, bei idealo.de habe ich einfach mal geguckt, wo es das Billigste gibt und das habe ich dann genommen.
An welchen hast du? Palma?
Palma 2. Ich habe noch nicht mal wirklich verstanden, was der Unterschied zwischen Palma und Palma 2 ist. Palma war nur teurer als Palma 2, habe ich Palma 2 genommen.
Interessant. Na, ich weiß nicht. Ich bin jetzt mal nachhaltig und brauche erstmal meinen 13 Jahre alten Kindle Paperwhite zweite Generation oder was auf.
Ja, so falls irgendjemand ein Pocketbook, dessen Namen ich vergessen habe, kaufen möchte. Super Gerät, wirklich. Ich mache dir einen guten Preis. Aber das Übelste war tatsächlich Tolino. Also da wäre ich fast verrückt geworden.
Ja, die habe ich mir, die sind von Thalia, oder?
Habe
ich im Laden mal angeguckt. Er fand die auch ganz furchtbar.
Das hat echt überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die das nicht. Warum kriegen die das, vielleicht verstehst du das als Softwaremensch. Warum kriegen die das nicht hin, dass das flutscht? Was ist da so schwer dran?
Das weiß ich bei denen noch nicht.
Also, zumal das ja auch, also klar, wenn du jetzt
also ich sagst, weiß, okay, wie schwer das ist, Dinge zum Flutschen zu bringen. Das kann halt an tausend Sachen liegen, das kann an Hardware liegen, das kann.
Wenn das dann vor allen Dingen auf so einem Mobile Device gespielt wird, wo du 100 Millionen verschiedene Display-Dimensionen hast und you name it. Aber diese E-Book-Reader, die sind ja so dediziert, dass ich überhaupt nicht mir vorstellen kann, dass man dafür so schwache Software programmiert. Das verstehe ich nicht.
Also bei Tolino hätte ich die Vermutung, dass es eher an der Hardware liegt. Also, dass sie einfach billig eingekauft haben. Und dann
aber da braucht man so viel Hardware, um, hier ist E-Ink, mach einen Seitenwechsel.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ah. Das irritiert mich echt.
Ich weiß es bei vielen von diesen Embedded-Systemen nicht, was da eigentlich drin steckt. Ne, also, welcher Chip ist da jetzt drin? Also irgendeine CPU muss da drin sein.
Ja.
Auch bei Autos nicht, wo wir schon viel über Autosoftware gesprochen haben. Ja, fand ich auch lustig, der eine Kommentar zur letzten Sendung. Tobi könnte sogar, was hat er geschrieben? In dem Enyaq könnte ich irgendwas, das ganze Infotainment-System rausnehmen und ich könnte noch fahren.
Genau.
Keine Ahnung.
Wäre ich mir bei chinesischen Herstellern nicht so sicher, dass das geht. So, da läuft alles auf einem Rechner.
Ja, da ist nur eine CPU drin oder so, keine Ahnung. Ja.
So, jetzt habe ich nichts mehr zu erzählen, aber ich habe auch gefühlt, habe ich die ganze Zeit selbst nur geredet.
Ja, anfangs habe ich ja viel erzählt.
Ja, dann ist ja gut.
Aber ich könnte noch, wenn du noch Interesse hast, könnte ich jetzt von London erzählen. Weil ich doch 10 Tage in London war und letztes Mal sind
wir nicht. Wie war die Einreise?
Das war noch im März. das war noch bevor diese neue ESTA-like, wie heißt das bei denen?
Ja.
ETA? Also in den USA heißt es ESTA und ich glaube, bei den Briten heißt es ETA. Man braucht jetzt eine App, wo man irgendwie angeben muss, ob man in der SS ist oder so.
Was?
Also nein, das war früher, wenn du in die USA eingereist bist, musstest du ankreuzen, bist du Terrorist, hast du Drogen, warst du in der SS.
Ja, ich hatte auch mal so eine
irgendwie sowas. War dein Vater in der
SS. So ein ESTA habe ich auch schon mal ausgefüllt, weil ich eigentlich mal zum South by Southwest wollte, aber es ist dann aus familiären Gründen ausgefallen. Das war total bizarr, ja.
Ja,
das war wirklich bizarr, was die wissen
wollen. Nee, das war halt.
Hast du schon mal Drogen genommen? Nee. Nein.
Was
nein, nein. Ich habe nicht in den 90ern in Köln gefeiert. Nein, nein.
Nee, ich bin ja mit der Bahn auch gefahren und insofern war die Einreise nochmal ein bisschen anders als mit dem Flieger. Mhm. Aber interessanterweise ist das ja dann in Brüssel, wo man in den Eurostar einsteigt, dann doch wieder wie am Flughafen. Ne, da musst du doch wieder durch so eine Security durch, musst doch wieder irgendwie Gürtel ausziehen und alles ausziehen und dann da irgendwie durchgehen. Dann wird dein Gepäck gescannt. Ich finde das dann immer ein bisschen gruselig, weil ich hatte natürlich doch wieder mein Messer mit dabei. Aber das Messer, das ich auch ins Flugzeug mitnehmen kann, mit der 6 cm Klinge, darf ich offenbar auch mit in die Bahn nehmen.
Bin ich mit der S-Bahn gefahren und habe extra ein großes Messer in den Rucksack getan, einfach um Revolution zu machen.
Einfach, weil du es nicht darfst.
Genau. Ja. Wahrscheinlich durfte ich es. Fällt mir gerade so ein. Naja.
Lustig war allerdings schon. Auf der Hinfahrt hatte ich nicht dran gedacht, dass das der Sonntag vor Rosenmontag war, also der 2. März, glaube ich. 3. März war, glaube ich, Rosenmontag. Ja. Und ich bin halt am 2. März mit der Bahn, mit dem ICE von Bremen nach Köln gefahren. Das ist natürlich eine Scheißidee, am Rosenmontag oder am Rosensonntag, wie heißt denn der Sonntag vor Rosenmontag? Ist egal. Karnevalssonntag irgendwie in Köln am Hauptbahnhof zu sein, mittags. Alles voll. Jemand hatte auf den Bahnsteig geschissen mit so Durchfall. Und es war echt so, es war so ekelerregend, wirklich. Ich weiß nicht. Ich weiß, warum ich Karneval nicht mag. Alle sind besoffen und eklig. Und ich musste dann halt auch noch schnell irgendwie ein Mittagessen greifen. Da habe ich irgendwie so Loaded Fries bei der Frittenwerk geholt. Das war dann ganz okay, aber die anderen Leute da drin waren halt irgendwie. Also gegen Verkleiden habe ich ja nichts, solange ich das nicht selber tun muss. Aber dieses Übermaß an Alkoholkonsum, krass, ne? Da finde ich Fußballfans entspannter, auch wenn die besoffen
sind. Findest du?
Weiß ich nicht. Ja, nein, ja.
Ich nicht.
Zumindest vergleichbar.
Es ist vergleichbar schlimm, ja.
Ah, ganz schrecklich. So, aber auf dem Weg nach Köln saßen dann Leute neben mir, die wollten wahrscheinlich zum Karneval nach Köln. So eine Reisegruppe, 4 Erwachsene, etwas älter als ich. Ne? Mhm. Ich bin 50, die waren vielleicht so alt wie du, ich weiß es nicht. Und hatten dann so ein Kästchen kleiner Feigling, einfach so Schnaps irgendwie auf dem Tisch und haben sich die Dinger reingedröhnt und die waren mir dann schon so ein bisschen so, oh, das wird jetzt anstrengend mit denen. Mhm. Ging dann aber. Dann
haben sie Fladellen ausgepackt.
Nee, dann lag da eine Zeitschrift auf dem Tisch. Einer von denen hatte halt eine Zeitschrift mitgebracht, mhm, und gelesen und da standen dann so passend zur Bundestagswahl ab durch die Mitte und auf dem Weg in den AfD-Staat und so. Und so komische Überschriften. Was ist denn das für eine Zeitschrift? Und dann hieß die Konkret. Und ich dachte, das ist so wie Kompakt oder Kompakt. Nee, Kompakt sind die Guten, Kompakt sind die Bösen. Ne?
Genau, Konkret sind eher die nicht. Guten, das sind die Linken. Ja.
Und weil ich so irritiert war von diesem mit Deutschland fahren und auf dem Weg in den AfD-Staat, dachte ich so, Gott, was sind denn das für Leute? Und dann habe ich das gegoogelt und dann waren diese eher spießigen mit 50er Feiglingsäufer hatten so einer linksradikalen Zeitung. Konkret hatte ich noch nie gehört.
Echt nicht? Ja, die kommen doch sogar aus Hamburg, oder?
Die Konkret, ja, was weiß ich denn, was in Hamburg, da kommen ja viele Zeitungen her. Kann ich ja nicht alle kennen. War sehr lustig. Naja, zumindest bin ich dann irgendwie gut nach London gekommen und das war die geilsten 10 Tage in London, die ich je verbracht habe.
Okay.
Ich dachte ja, ich kann irgendwie ein paar Tage irgendwie noch entspannen und so,
bevor dann die Messe losgeht.
Ja, und du hattest ja gesagt, ich soll mir da einen Brompton kaufen. Also habe ich geguckt, was gibt's denn für gebrauchte Bromptons in meiner Größe in London? Habe dann irgendwie einen Laden gefunden, bin dann am Montagmorgen tatsächlich dahin gelatscht. Ja. Leider hatte er das Brompton, was auf seiner Webseite war, gar nicht da und hat mir ein anderes andrehen wollen. Das war aber nicht das Richtige und habe ich halt keinen Brompton gekauft. Aber ich habe den Montag so ein bisschen frei gemacht. Ich habe zwar auch ein bisschen gearbeitet, haben auch ein Office in London, aber eigentlich wollte ich Montagdienste frei machen, weil ich ja wusste, dass ich Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten werde. Was ich nicht so richtig im Blick hatte, war, dass Russell Brown, mein Kollege, hatte ich von Russell schon erzählt? Ja.
Nee, ich weiß nicht.
Russell Brown ist Designer bei Adobe. Mhm. Und er war halt der Designer von Photoshop, von Version 1. Also vor 35 Jahren. Wenn man Photoshop startet, dann kommt ja immer so ein Splash-Screen, wo der Name des Produkts und die Versionsnummer und ein bisschen Info draufsteht. Und da stehen da immer so die Namen von den Leuten, die beigetragen haben. Und bei Version 1.07 gibt es einen Splash-Screen, der kam jetzt auch gerade wieder, wurde wieder rausgekramt, weil wir ja 35 Jahre Photoshop-Jubiläum gefeiert haben. Und da stehen halt 4 Namen drauf. Thomas Knoll, der Entwickler, John Knoll, sein Bruder, der dann das Produktmanagement gemacht hat. Irgendwer, den wir alle vergessen haben und nein, nicht alle, aber ich vergesse ihn immer. Und der 4. Name ist halt Russell Preston Brown. Und das ist halt der Typ, der jetzt immer noch da ist. Der ist jetzt seit 40 Jahren bei Adobe. Ist halt ein bisschen älterer Herr. Aber
ja, von dem hattest du mal erzählt, einer der so.
Der ist so geil. Das ist so ein toller Mensch. Der ist so lustig und kreativ und bescheiden. Und das ist so ein witziger, weiß ich nicht, es macht einfach Spaß. Und der kam aber schon am Dienstag an. Zusammen mit einem Schwung anderer Leute. Und wir hatten, letztes Jahr waren wir auf der gleichen Messe in Birmingham, The Photography and Video Show heißt die. Mhm. Und da war Russell nicht dabei und das war eine ganz normale, langweilige Messe. Großer Stand, bla bla bla, ein paar Vorträge. So, und dieses Jahr war Russell mit dabei. Russell bringt dann erstmal Models mit. Er hatte halt ein Model aus Norwegen.
Prostituierte.
Ein Model aus Norwegen angeschleppt, die verkleidet sich gerne als Alice in Wonderland und hat halt noch ein paar andere, verrückte Models.
Okay, verstehe.
So, und hier in Deutschland ist er irgendwie scharf geworden auf Wikinger. Er findet Wikinger total gut und hat dann diese Cosplayer aus der ganzen Mittelalterszene irgendwie entdeckt. Und das haben wir letztes Jahr dann schon gemacht, zur 10-Jahres-Feier war er da und da hat er irgendwie Pierre, ein Wikinger-Model mitgebracht, der ist eigentlich Heizungsinstallateur aus Frankfurt und macht halt so nebenbei so ein bisschen Cosplay und Russell hat ihn entdeckt und hat ihn und eine Freundin von ihm, die so Wikinger-Priesterin mit so einer Zweigchenkrone und so. ich weiß gar nicht, was sie eigentlich beruflich, ach doch, sie ist Erzieherin, glaube ich.
Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was die Wikingerin beruflich macht.
Ja, so, aber
die plündern, die morden, halt, brandschatzen. Das ist, was Wikinger beruflich machen.
Die können sich halt sehr, sehr gut verkleiden. Und am Dienstagabend sind wir dann halt schon mit Alice in Wonderland irgendwie durch London marodiert und haben halt Fotos gemacht. Immer mit irgendwie, man darf ja da kein Stativ aufbauen, aber einer muss halt immer dann das Licht halten. Und dann haben wir, weiß nicht, also ein bisschen Fotografie gemacht. Am Mittwoch haben wir Alice in Wonderland und ihr Partner, ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, ihren Typen, der sich dann irgendwie als norwegischer Fischer verkleidet hat, der ist eigentlich gar kein Model und eigentlich auch kein Cosplayer, aber seine Freundin hat gesagt, hier, du hast einen Bart, hier hast du einen alten Pulli und eine Mütze, du bist jetzt Fischer. Ja. Und dann haben die beiden fotografiert und irgendwie Action gemacht. Am Donnerstag kamen dann tatsächlich die Wikinger. Und dann haben wir am Donnerstag halt die Wikinger verkleidet und sind mit denen, also wenn du mit zwei verkleideten, toll ausgestatteten Wikingern durch London ziehst und dann irgendwie vor Westminster Abbey und so Fotos, das ist einfach mega geil. Also das war super anstrengend, weil ich von Dienstagabend bis in der Folgewoche Dienstagabend irgendwie ausschließlich gearbeitet. Ich habe zwar auch geschlafen, aber ansonsten war ich halt durchgehend auf 180 mit irgendwie hier was machen, da was organisieren, irgendwie sich um Russell kümmern, weil er ist halt nicht mehr der Jüngste und alles Mögliche machen.
Das heißt, du hast von London selbst hast du kaum was gehabt dann?
Ja, am Montag und Dienstag war ich halt so ein bisschen am Marodieren, habe so ein bisschen Camden Town gemacht, habe so ein bisschen, ich habe zum ersten Mal St. Paul's besichtigt am Montag. Die Kathedrale. Und das war tatsächlich sehr, sehr geil. Also schöner als Kloster Corvey. kann ich so sagen. Was ich nicht wusste, dass man oben auf diese Kuppel drauf kann. Da gibt's halt eine Treppe hoch und dann kannst du erstmal innen in der Kuppel, das heißt dann irgendwie Whispering Gallery oder so. Weiß ich nicht mehr. Warst du da mal? Mhm.
Vor 40 Jahren oder so.
Das ist also mega toll. Ja. Da darfst du zwar nicht fotografieren, weil könnte runterfallen. Also auch nicht, wenn du deine Kamera an dem Gurt hast und so, sagen sie halt, nee, lass die stecken, hier wird gar nicht fotografiert, weil wenn die Leute sehen, wie du mit deiner Kamera am Gurt fotografierst, dann holen sie ihr Handy raus und wollen auch fotografieren. Geht halt nicht, fällt runter, ist keine gute Idee. So, dann kannst du halt rausgehen und draußen dann auch noch da irgendwie hochstapfen. Alles sehr eng und beengend, aber irgendwie toll. Ja, und unten die Gruft und so, hat mir sehr gut gefallen. Nee, und dann, ja, abends halt, ne? Aber dann, wie gesagt, die ersten paar Tage war ich dann quasi mehr in der City. Ich hatte ein Airbnb gebucht in der Nähe vom Büro, weil ich wusste, ich bin die ersten Tage mehr am Büro als auf der Messe. Und das war dann in einem kleinen Zimmer über einem Pub. Leider hatte der Pub die ganze Zeit zu. Das war halt so witzig. Man musste in so eine kleine Alley rein, in so einen kleinen Gang zwischen den Reihenhäuschen. Und dann da hinten irgendwie einen Code eingeben und dann gehst du da hoch und Toilette und Dusche ist auf dem Flur. Es war sehr, sehr lustig irgendwie. Und dann die von Donnerstag bis Mittwoch war ich dann in dem Hotel beim Excel Center. Und da habe ich dann nicht mehr so viel von der Stadt gehabt. Mhm. Aber wenn man von dort aus eine Station Richtung Westen gefahren ist, dann war man in dem Bankenviertel da. Und das kannte ich vorher noch gar nicht so.
The City.
Hab ich mich aufgehalten.
Oder was? The City, meinst du?
Nee, das ist, wie heißt das?
Ach, du meinst da draußen, das ist Canary Wharf?
Irgendwas Wharf. Canary Wharf. Genau. Canary Wharf. Und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Also, da war ich vorher noch gar nicht. Und da sind
dann diesen kleinen Marktplatz da, so mit den
modernen Banken und so. Ja, genau. So, und da gibt es richtig viele tolle Restaurants, unter anderem natürlich ein Dishoom.
Nee, das ist Gabriel's Wharf, ne? Mit den Lädchen.
Canary Wharf gibt's auch
lauter. Ich glaube, ich verwechsel das gar nicht. Egal.
Ja, lauter Wasser, nicht nur die Themse, sondern auch die ganzen Docks und so und irgendwelche Bassins, keine Ahnung was. Und halt ja, richtig tolles Essen und coole Architekturfotografie-Möglichkeiten und so. Sehr gut.
Hat mir gerade also geguckt, ich meinte Gabriel's Wharf. Da willst du dann das nächste Mal hin, das ist auch ganz süß.
Wo ist die denn?
The South Bank, auch da hinten draußen.
Gabriel's Wharf.
Du sollst doch nicht während der Sendung googeln.
Ich bin ja auch nicht auf Google, ich bin ja auf Google Maps. Ach da. Ach so, Gabriel's Wharf, das ist ja City für mich. Also, okay. Waterloo Station da. Naja, da waren wir auch viel Westminster Bridge. Ja. Nee, das war geil. Also, es waren sehr anstrengende 10 Tage in London. Ich bin sehr froh, dass ich mit dem Zug gefahren bin und nicht geflogen bin, weil das war tatsächlich nochmal so ein Entspannungsfaktor für mich, dass ich einfach wusste, ich kann da einfach einen Zug und da kriege ich was zu essen und da kann ich aufstehen und das ist irgendwie entspannt. Umsteigezeiten waren vernünftig bemessen und deswegen konnte ich halt auch in Köln noch eben ein paar Pommes holen.
Und am Ende ist es halt doch Reisen. Ne? Also das fand ich beim Fliegen ja immer so. Der Tag ist eh im Arsch, aber das ist beim Fliegen auch. Und ich beim Fliegen, es gibt ja so diese das heißt ja immer, ne? Ja, man, die Seele kommt nicht hinterher und so. Und das ist ja tatsächlich ein bisschen so. Ne? Also du steigst halt hier ins Flugzeug von Berlin nach Frankfurt am Main. Da steigst du um, verlässt den Flughafen nicht, fliegst dann, also ich weiß, der letzte Langstreckenflug, den ich gemacht habe, war halt von, ich glaube, bin ich in Frankfurt losgeflogen, nach Bangkok, da kommst du dann auch nicht raus, und dann von Bangkok nach Den Passar, und am Ende war ich dann doch irgendwie, ja, weiß ich nicht, gefühlt 24 Stunden nur in so einem Flugabwicklungsgedöns, und dann fällst du dann da irgendwo in den Tropen aus dem Flughafen raus und bist erstmal völlig irritiert.
Ja gut, da kommt dann ja noch irgendwie Jetlag dazu.
Und das dann auch, ja, aber
nach London nicht so.
Dafür haben wir ja Tabletten. Nee, aber das hatte ich, und das habe ich eigentlich immer. Also du bist so in so einem komischen sterilen Universum die ganze Zeit, wirst dann ausgespuckt und bist da erstmal fremd, selbst wenn du da schon mal warst. Das finde ich beim Zugfahren dann letztlich doch besser. Also Zugfahren ist halt, es ist nicht unangenehm, wenn es nicht gerade die Deutsche Bahn abwickelt.
Selbst die Deutsche Bahn hat es einigermaßen hingekriegt. Also ich habe auf beiden Strecken auf Mastodon immer berichtet, in wie vielen Zug ich gerade bin. Und hin waren es, glaube ich, 6 Züge und zurück irgendwie 7 oder so, weil ich nochmal einmal mehr umsteigen musste. Ich weiß nicht mehr. Und am Ende hatte ich halt auf der Hinfahrt gar keine Verspätung und auf der Rückfahrt irgendwie 10 Minuten oder so. Also gut, und dadurch hatte ich dann irgendwie einen Anschluss in Bremen verpasst oder so. Aber es war irgendwie alles total easy. Also richtig gut geklappt. Also auch die Deutsche Bahnzüge haben funktioniert. Obwohl Karnevalssonntag war oder wie auch immer das heißt.
Oder gerade weil.
Hört ihr mich? Ihr da? Karnevalisten, meine Güte, ey.
Na, lass sie doch.
Ja, ich lasse ja auch die Fußballfans.
Kommen wir zu den Nachrichten. Oh, wer ist denn dran?
Ich habe noch gar nicht offen.
Du fängst an. Es sind auch nur wenige. Irgendwie sind die 20 Uhr Nachrichten kürzer geworden. Das ist sehr, sehr praktisch.
Krieg in der Ukraine. Ist das praktisch? Weiß nicht. EU-Außenbeauftragte Kallas, USA schöpfen nicht alle Mittel aus. Ach was.
Ja.
Hat sie das gedacht?
Wer hätte das gedacht? Na, who would have
thought? Dann hat sie gedacht, sie schöpfen alle Mittel aus?
Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist ja alles so.
Niemand
schöpft. Natürlich hat sie das nicht gedacht. Die weiß auch ganz genau, dass die USA nicht mehr unser Freund sind. Aber man muss ja trotzdem, sagen wir so, die internationalen, Achtung, Protokolle wahren. Ne? Also. Diplomaten müssen ja zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge sagen, um damit bestimmte andere Dinge auszulösen und so. Also ich schätze mal, dass das viel von der Kommunikation oder viel von den Kommunikationsversuchen aus Europa in Richtung USA gerade hauptsächlich noch dazu da sind, die Form zu wahren. Also zu sagen, wir spielen, ne, you go low, we stay high. So kommt mir das alles ein bisschen vor. Wegen US-Zollpolitik. Bericht: Bundesregierung will Konjunkturprognose erneut senken.
Da geht sie deine Rente.
Da geht sie dahin, meine Rente. Ja. Na, aber ist
das. Wie ist denn das? Also gibt es nicht in Schweden, gibt es doch schon so börsengestützte Rente, oder?
Ja, klar.
War das nicht so?
Ja.
Und wie geht es denen so?
Das weiß ich nicht. Aber finden wahrscheinlich. Es geht, also wenn du. Wenn du die letzten, ich sag mal, 20 Jahre, ne, regelmäßig jeden Monat ein bisschen was in dein Aktiendepot gezahlt hast, dann geht es dir heute nicht schlecht.
Ja.
Also es ist halt einfach so, dass kurz bevor die USA.
Bei der Rente geht es ja nicht darum, ob es einem gut geht oder schlecht, sondern bei der Rente geht es ja darum, dass du dir sicher sein willst.
Naja, nee, vor allen Dingen, dass dein Kapital erstmal nicht vernichtet wird, ne? Also das Wichtigste ist ja, dass das Kapital, das du hast, also die 1000 Euro, die du hast, wenn du in 30 Jahren in Rente gehst, immer noch 1000 Euro Kaufkraft haben.
Ja, das wäre schön.
Das muss das Ziel sein. Alles darüber hinaus, schönen Dank. Also wenn es mehr wird. Und wenn du das machst, wenn du sklavisch und stoisch immer weiter jeden Monat deinen Hunderter oder wie viel auch immer du übrig hast, da einzahlst, dann hast du über die letzten 20 Jahre auch keinen Verlust gemacht. So. Mhm. Du hast nur nicht so viel Gewinn gemacht. Also das ist halt vor allen Dingen, wenn du so Klumpenrisiken hast wie ich. Also ich hatte halt zu viel US-Papiere im Depot. Und das habe ich dann wirklich gemerkt. Also da ist mein Depot, also mein Gewinn ist um, oh Gott, jetzt müsste ich rechnen.
Ja. Ist zurückgegangen, aber den Verlust hast du nicht gemacht.
Verlust habe ich noch keinen gemacht, nee, aber es ist tatsächlich irgendwie fast
50%. Hast du Kaufkraftverlust gemacht? Also mit inflationsbereinigt sozusagen?
Das müsste ich ausrechnen, tatsächlich.
Okay.
Kann ich dir nicht genau sagen. Ja, da müsste ich wirklich ausrechnen und das wäre, glaube ich, auch relativ kompliziert, das dann zu rechnen, weil dein Kapital steigt ja auch immer mit. Also dann meine ersten 1.000 Euro, die ich da angelegt habe, die sind natürlich stärker inflationiert als meine letzten 1.000 Euro, die ich da angelegt habe und so. Also da kann ich ja keine seriöse Antwort drauf geben. Naja.
Apropos seriös. Politische Äußerung der Kirchen. CDU-Politiker Frei verteidigt Klöckner gegen Kritik.
Das ist
und ich weiß jetzt nicht, welchen dieser drei Akteure ich gemeint habe mit seriös.
Aber wahrscheinlich in dem Fall wahrscheinlich die Kirche. Das ist auch alles, das ist so würdelos. Tod von Papst Franziskus. Italien verhängt 5-tägige Staatstrauer.
Okay. Was heißt Staatstrauer? Alles dicht.
Okay, keine Ahnung. Also ist wahrscheinlich sowas ähnliches in Italien wie Streik. Nee, ich habe keine Ahnung, was die dann
da machen. Die Franzosen machen Streik, die Italiener machen Staatstrauer.
Staatstrauer steht hier nicht.
Naja, die sollen ja alle irgendwie die Chance haben, da hinzufahren und nochmal irgendwie den aufgebahrten Papst irgendwie huldigen.
Ach, krass, ey, der hat wirklich bis zum letzten Moment weitergemacht. Weißt du, anstatt einfach so wie Ratzinger vorher. Oh nee, mir reicht's, komm, ey, ich höre jetzt auf. Ich mache mir noch ein paar schöne Tage hier zum Schluss.
Ja.
Schon enorm.
Und auch erstaunlich, dass tatsächlich einen Tag, nachdem J.D. Vance ihn noch getroffen hat, ist er gestorben.
Ja, und
heute war auf Postillon dann die Umfrage, wen soll J.D. Vance als nächstes besuchen?
Ja, ich meine, wenn du dann guckst, nach rechts guckst, also in die Socials nach rechts guckst, die haben halt gefeiert, ne? Die haben halt gut gemacht, J.D. So. Hm. Und da hört dann der Witz auch auf, finde ich.
Das ist, ja, das zu makaber. Also,
ja, das ist alles so pietätlos, so aggressiv, so niederträchtig alles. Naja.
Hast du Hoffnung gehabt, als Franziskus Papst geworden ist? Für die katholische Kirche? Worauf auch immer
Hoffnung? Nein, nee, dazu habe ich das nicht intensiv genug unter Beobachtung. Also das bedeutet mir nichts. Das ist halt die katholische Kirche, das ist halt der Papst. So. Von denen erwarte ich bestimmte Dinge. Und die erfüllen die seit 2000 Jahren, nämlich einfach erzkonservativ zu sein, bis reaktionär, also das ist, ja, nee. Aber so tief bin ich da nicht drin und ich, ja, nee, keine Ahnung.
Naja, er war halt ein sehr anderer Papst als die Päpste davor und ich habe tatsächlich Hoffnung gehabt, also nicht, weil ich Katholik bin oder weil mir das irgendwie wichtig ist, sondern weil ich einfach weiß, wie wichtig Katholizismus für die Weltpolitik ist, weil ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was Klöckner gesagt hat, aber
Klöckner hat gesagt, die katholische Kirche sollte sich mit politischen Äußerungen zurückhalten, die sollen sich um ihre Kernaufgaben kümmern.
Sagt jemand aus der CDU.
Ja, genau, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie, also zumindest sagen wir mal so, Frau Klöckners politischer Track Record macht jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass sie stets und ständig nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. So, ich finde, da sollte man dann auch wenn man meint, man dürfe jetzt das Maul aufreißen, weil man irgendein politisches Amt übergeholfen gekriegt hat, sollte man sich, glaube ich, trotzdem zurückhalten. Aber gut, das ist halt die CDU. Die CDU rutscht gerade nach rechts, ne? Und da passt das
nicht
genau rein, dass sobald irgendwie die katholische Kirche was gegen rechts sagt, die CDU.
Ja, ich habe gestern Abend den Witz gemacht, ob Trump schon irgendwie den nächsten Papst bestimmt hat. Und da hat dann jemand geantwortet, ja, der Witz kommt zu spät, weil er hat natürlich schon vorgeschlagen oder gefordert, dass jetzt ein Amerikaner Papst werden müsse, weil der bisherige Papst hat ja irgendwie Stress gemacht.
Ja, genau, der war nicht rechts genug. Also der kam ja aus...
Das muss man ihm schon hoch anrechnen.
Der kam ja aus Trump der Armut.
Doof fand.
Ja, eben. Stimmt schon, ja, stimmt. Ach Gott.
Ja, Indien, Polizei, mindestens 20 Tote nach Schüssen auf Touristen in Kaschmir.
Das Wetter.
Jetzt kommt wieder dein, also kommt nicht gut.
Nee.
Was hat das mit mir zu tun? Ich dachte,
Das hat mit mir nichts zu tun, aber wenn da in eine Touristengruppe geschossen wird, hat das im Zweifelsfall was mit mir zu tun, weil ich auch gelegentlich Tourist bin. Das ist dann immer noch ein bisschen mehr, als dass ich vielleicht gelegentlich Bergmann bin und darum über ein Grubenunglück in China, China informiert werden muss.
Ich fahre jetzt in den Berg rein.
Genau. Ich fahre jetzt unter Tage auf den Pütt, fahre ich geht's. So, geht's das Wetter. In der Nacht teils wolkig, teils gering bewölkt, meist abklingende Schauer, örtlich Nebel. Temperaturrückgang auf 9 bis 3 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 23. April 2025, meist wechselnd bewölkt, in der zweiten Tageshälfte im Westen sowie an den Alpen aufkommende Schauer und Gewitter, 14 bis 22 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
Am Donnerstag im Norden Aufheiterungen. In der Mitte und im Süden gebietsweise Regen, 12 bis 20 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Jo, danke.
Ist nicht tot.